IGN hat getwittert, Sony is reportedly pulling away from PC when it comes to single-player PlayStation games to focus more on console exclusivity. Basiert, glaube ich, auf einem Bericht von Jason Schreier, der auf jeden Fall gehört hat, dass das neue Wolverine-Game erstmal wo wirklich nur PC, PlayStation exklusiv bleibt. Und daraufhin sind einige aus der Branche eingesprungen und haben auch so gesagt, ja, wir haben Ähnliches gehört, Sony zieht sich wohl wieder zurück vom PC-Steam-Markt und fokussiert sich wieder auf Exklusivtitel, die es dann nur ausschließlich auf deren PlayStation-System-Ökosystem gibt und auf deren Hardware. Meine Meinung dazu kennt ihr, aber was sagt ihr denn dazu?
Kennen wir die?
Ja, ich sag doch mal,
das war gesagt.
Ja.
Ja, ich wollte jetzt mal für die Folge nochmal.
Ah, okay.
Aber okay, jetzt darf Handy.
Ich bin ein großer Fan von Konsolenexklusivität, wisst ihr ja. Ich finde immer noch Software sells Hardware, und wenn man nun mal eine Stammkonsole als Unternehmen hat, dann sollte man darauf auch exklusive Spiele bringen, um eben diese Konsole verkaufen zu können. Ja, ich weiß, der PC-Markt ist nochmal ein Stückchen anders als der Konsolenmarkt. Trotzdem scheint es da ja bei Sony nicht ganz so gefruchtet zu haben, den Erwartungen entsprechend, sonst hätten die ja jetzt nicht gesagt, wir ziehen uns zurück, dementsprechend. Ich finde es gut, ich finde das toll und hoffe, dass das so bleibt und dass sich das bewahrheitet.
Ich finde es schade, weil ich glaube, die Zeiten der Exklusivitäten sind vorbei. Ich weiß, dass ich komme aus der Zeit der Mike. Das müssen wir die Kameras anmachen wollen? Dann kannst du mich jetzt schon an, wenn ich schon sehe, wie jemand so sitzt. Also, es ist einfach für mich vorbei. Ich finde auch Gatekeeping fand ich schon immer doof. Ich verstehe den Gedanken von vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, dass du gesagt hast, wir brauchen einen Grund, dass die Leute auf unsere Konsole kommen und deswegen machen wir die geileren Games. Leider ist aktuell der Markt ganz anders und es verschiebt sich sehr, sehr viel. Mittlerweile bin ich ein Freund davon und ich war ähnlich wie ihr so. Ich fand das auch immer cool. Aber mittlerweile denke ich mir so, hey, es ist nice, wenn ich zum Beispiel in einem Rüdiger sitze, wie jetzt beispielsweise letzten Samstag, und da sitzt jemand, der keine PlayStation niemals hatte und dann eben so geile Games nicht spielen konnte, weil er sich halt eben nur für eine Konsole entscheiden musste, ist doch geiler, wenn jeder alles spielen kann. Also ich verstehe das, was ihr meint, aber ich freue mich eher dafür, dass es mehr Gamer gibt, die mehr spielen können als oder. Das ist so ein bisschen mein
Gedanke dabei. Ja, aber ohne exklusive Spiele brauchen wir keine Konsolen. Dann reicht ja eine Plattform im Grunde. Und ja. Ohne exklusive Konsolen hast du keine Konkurrenz. Dementsprechend kein Fortschritt.
Gibt's die denn? Gibt's diese Konkurrenz denn? Wir haben momentan nur noch PlayStation und Xbox.
Nee, aber
fährt ihr eigenes Ding.
Deswegen macht Sony das ja wieder, weil ich habe gehört, die haben jetzt relativ klar Steam als nächsten Konkurrent auserkoren. Zum einen, weil sie jetzt den nächsten Move ins Wohnzimmer wagen mit Steam Machine, was durchaus Erfolg haben kann. Der PC-Markt ist ja doch ein bisschen noch gewachsen in den letzten Jahren, seit dem ersten Steam Machine vor 10 Jahren. Es könnte also durchaus etwas sein, was man ernst nehmen soll. Zum anderen ist ja nun das große Gerücht, und ich glaube, Sony weiß das, für die ist es kein Gerücht, dass die nächste Xbox-Hardware eine PC-Maschine sein wird. Also eigentlich nur ein PC mit Konsolengehäuse. Sprich, der wird Anbindung zu Steam haben. Und wenn du alle PlayStation-Spiele auf Steam hast, dann hat auch jeder auf der Xbox deine PlayStation-Spiele. Und ich glaube, das findet Sony nicht so geil. Und dementsprechend wird man sich da langsam zurückziehen, damit du wieder quasi ein Alleinstellungsmerkmal hast und dann sagen kannst, hey, kauf meine Konsole. Ich gebe dir da im gewissen Maßen aber auch recht, wo du sagst, ey, ist natürlich dieses Gatekeeping, wie auch immer, ne, ist es cool, wenn jeder alles spielen kann, hast du natürlich irgendwie vollkommen recht. Aber auf deiner Seite ist das Gatekeeping jetzt aber auch nicht so hoch. Eine Konsole ist irgendwie, wenn man dieses Hobby betreibt, wenn man es ernsthaft betreibt, dann haben wir meistens doch sowieso haben wir doch meistens eh mehrere als eine Konsole. Und ich habe jetzt bisher noch nie immer, also ne, vielleicht bin ich da auch in einer sehr privilegierten Position mittlerweile, aber also in den letzten Jahren hatte ich jetzt nie Gefühl, boah, schade, dass ich das nicht spielen kann. Sondern erstens entweder, ja. Ne?
Ich verstehe dich komplett, weil wir sind vielleicht ein ganz anderes Klientel. Ja. Ich glaube, jeder, der hier zuhört, ist auch ein dieses Hardcore-Klientel, sage ich mal. Ja. Die sagen, die schon nochmal einen Schritt weitergehen und sagen, okay, ich gebe nochmal 500, 600 Euro mehr aus, weil ich halt die und die Spiele haben will. Die Open-Source-PC-Welt ist vielleicht nochmal so eine andere und da wollte irgendwie jeder mitmischen und ich fand das irgendwie cool, weil ja, so diese Grenzen aufgeweicht wurden. Xbox bringt Spiele auf die PlayStation, auf die Switch, PlayStation bringt vielleicht auch Spiele auf den PC. Weiter gehen sie jetzt nicht und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, ich fand eigentlich die Idee cool, dass man das eben zeitversetzt macht. Da habe ich überhaupt kein Problem mit gesehen. Und God of War zum Release für ein Jahr auf der PlayStation lassen und danach nochmal für die anderen halt für den PC. Ich weiß, natürlich wirst du nicht mehr diese großen Umsätze damit generieren, aber viele Fans vielleicht noch glücklich machen und das ist doch, finde ich irgendwie cool. Ich, ja, ne, das, ja, mal gucken.
Aber man muss halt sagen, PC ist halt auch PC. Sprich, das Spiel kommt raus und 10 Minuten später ist es gecrackt. Ne?
Ja.
Das ist 10 Minuten später gecrackt, 5 Minuten später ist es gemoddet mit irgendwelchen Nacktmods oder irgendwelchen Mods, die irgendwelchen Content abändern, der nicht so von den Entwicklern beabsichtigt war. Und ich glaube, das ist auch für viele mittlerweile so ein Ding, wo sie denken, weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Gerade.
Also, ja.
Ja.
Nee, ich will dich nicht ständig unterbrechen, aber gerade diese. Das ist ja auch etwas, das ist eine lebhafte Community, die beispielsweise Spiele dadurch auch, weiß ich nicht, länger am Leben hält, siehe Skyrim oder Witcher oder wer auch, was auch immer. Das ist so dieser Nintendo-Weg,
aber
so dieses, nein, niemand darf irgendwie jede wirkliche Grenze überschreiten. Ich finde das ein bisschen keine Ahnung.
Ja, du sagst jetzt ja, das hält das Spiel am Leben. Du weißt, die Zahlen von Witcher 3 sind auf Steam öffentlich einsichtlich, aber du weißt ja gar nicht, wie das Spiel auf der PlayStation läuft oder auf der Switch oder auf der Xbox. Vielleicht sind dann noch, ist die größere Spielerschaft auf der Konsole und die spielen das ohne Mods. Einfach so, das weiß man ja gar nicht. Diese Zahlen werden ja nicht veröffentlicht. Zum einen, dann finde ich aber auch den Gedanken schön, dass etwas genau, also passend für eine Konsolensystem entwickelt wird. Du musst nicht drauf achten, ja, später mal irgendwie auf einem anderen System, dann muss man hier gucken, dass das dafür in der Hardware funktioniert und so, sondern das ist genau für diese Software, für diese Hardware perfekt darauf angepasst. Und guck dir mal Exklusivtitel gerade so im PlayStation 4 Bereich an. Guck dir Uncharted 4 an, was damals rauskam. Alter Schwede, das ist heute immer noch ein Top 10 Game visuell, ne? Sowas siehst du heutzutage irgendwie nicht mehr, ne?
Ja, aber das hast du ja überall. Alle Exklusivtitel auf
jeder
erdenklichen Konsole sind eben auf genau diese Hardware zugeschnitten und haben ja auch eine ganz andere Qualität als Third-Party-Spiele, ne?
Deswegen, das ist ja, finde ich, das ist schon ein großer Vorteil, den man dann schon rausstellen kann.
Und Resident Evil 9 beweist eigentlich das Gegenteil, finde ich, weil es jetzt eigentlich Multiplattform ist und teilweise besser aussieht als ein PlayStation 5 Spiel, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, was für ein Spiel, was für eine Art Spiel das ist. Aber ich weiß, was ihr meint. Du hast ein eingegrenztes System, Ökosystem und darauf baust du dein Spiel dann aus und musst dich nicht drum kümmern, wie es bei anderen läuft. Bei Multiplattform-Spielen musst du immer den untersten gemeinsamen Nenner nehmen und danach.
Genau, und dann
das ist meistens eben dann immer die schwächste Konsole und das ist die Xbox Series S.
Und dann hast du auch immer noch anderes wie Ressourcenplanung, dass du ein Team hast, was Second Party ist oder First Party, das eben nur für dieses eine Projekt entwickelt und dann eben nicht noch irgendwie Kapazitäten frei haben muss, die bezahlt werden für einen PC-Port oder für einen Xbox-Port und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles eine Kostensache, was natürlich dann noch wieder die Entwicklung streckt, wenn so ein Spiel dann für 3, 4 Systeme gleichzeitig erscheinen muss.
Ja, und mich kotzt es halt auch an, wenn das schon gleich vorab so für PC angedacht wird. Ich habe jetzt zufällig mal in den Marathon-Betas-Test reingeguckt, ne? Und das ist ein Konsolenspiel und das ist eins dieser ekligen Konsolenspiele, wo du quasi einen Cursor hast, den du mit dem Stick bewegst, anstatt einfach so, du kannst auch nicht durch die Menüs gehen, indem du die Pfeiltaste nach unten drückst, ins Steuerkreuz. Und sowas hasse ich auf Konsole.
Aber das hat, glaube ich, Bungie ja schon bei Destiny 1 schon drin gehört.
Ja, Destiny, ja, finde ich trotzdem nervig. Weiß nicht.
Aber das war jetzt zum Beispiel auch.
Haben viele Multiplattform-Spiele, etliche Multiplattform-Spiele haben das, ne? Auch, du hast auch richtig, es gibt auch Beispiele von Spielen, die sind nie auf PC erschienen und haben das trotzdem, wie zum Beispiel Destiny 1 oder Gran Turismo 7. Aber mich nervt das. Ich weiß nicht, was das soll. Wahrscheinlich hat man das aber schon gemacht, um gegebenenfalls später Maussteuerung einbauen zu können. Vielleicht funktioniert ja auch Maussteuerung auf Konsole. Gibt's ja auch. Vielleicht ist es dafür optimiert. Ich habe keine Ahnung.
Ja. Ich würde da sehr gerne auch einfach mal die Community mit einbeziehen und fragen, ob ihr oder wie ihr das seht. Ist das cool, wenn PlayStation sich aus jeglichen anderen Plattformen zurückzieht und wieder exklusiv für die PlayStation-Konsole entwickelt? Oder findet ihr es schade? Das wäre mal eine ganz gute Frage, die ich an euch weitergeben würde.
Ich würde mir das übrigens auch ganz stark für Microsoft wünschen. Also noch viel mehr fast.
Das ist da würde ich mir wünschen, dass der, ich glaube, dass wirklich, das habe ich, es hat Michael Peck, da kennt ihr den noch, das war so ein, der das hat, war so eine, auch schon so ein, eine Analyst-Legende.
Genau. Er hat mich quasi zitiert.
Ja, er hat gesagt, der Game Pass hat eigentlich quasi Xbox ins Verderben getrieben, so in der Art, irgendwie hat er es geschrieben.
Ich sauere nicht seit 3 Jahren hier im Podcast herum, aber wollte ja keiner auch mehr.
Tja, ich habe es gerne mitgenommen, aber ja, es hat natürlich, auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auf jeden Fall.
Apropos aber, Marathon, hat das jemand gezockt?
Leider keine Zeit gehabt. Ich wollte mal reinschauen. Ich habe einige gefragt, die es gespielt haben und die sind eigentlich alle einstimmig. Das macht eigentlich schon Bock. Das Einzige, was nervt, ist das UI. Also das User Interface ist super unübersichtlich und verschachtelt und viele Menüpunkte und so weiter. Aber ansonsten das Game ist, wie man das eigentlich von Bungie erwarten kann, eigentlich sehr, sehr kompetent.
Ja, ich habe es relativ schnell festgestellt, so nach einer Zeit, okay, das ist einfach nicht meine Art von Spiel, ich habe da null Bock drauf. Ne? Das UI ist mir gar nicht mal so schlecht aufgestellt. Ich komme mit dem, ich finde den Stil einfach nicht so, weiß ich nicht, komme ich, werde ich nicht ganz warm mit. Ich bin ja gerne auch für experimentelle Stile zu haben und so experimentell ist er auch nicht, ne? Aber The Return to Monkey Island haben wir letztens erst drüber geredet. Finde ich super. Aber da werde ich nicht so ganz warm und ich merke einfach, ich habe keinen Bock auf Extraction Shooter. Nach 2 Minuten habe ich gemerkt, ne, sorry. Cool, ich habe es mal versucht, ne? Aber nee, tschüss. Deinstalliert und fertig.
Auch nicht meine Welt, also.
Und dementsprechend, es ist gut, ne? Es ist gut. Es ist aber jetzt nichts, was es herausstechen lässt. Ich bleib auch bei meiner Meinung vom letzten Mal. Das wird kein All-Time-Classic. Das wird kein Fortnite-Killer, kein nichts. Das werden wir nicht in 10 Jahren noch spielen oder sonstiges. Ich kann's mir beim besten, wenn ich, dafür ist das zu, nur gut, also oder gut, ne? Aber ich glaube, das reicht nicht, einfach nur gut zu sein oder sehr gut zu sein. Du musst schon irgendwie was Besonderes haben.
Aber kann man sagen, dass man das, ich weiß ja nicht, das ist jetzt die Frage an dich, weil ich habe es ja nicht gespielt. Ja. Kann man so sagen, so habe ich schon mal alles schon gesehen? Oder ist das?
Gesehen halt gerade nicht. Gesehen halt nicht, weil das Artstyle und das UI ist schon so ein bisschen anders. Aber so vom Prinzip her fühlte sich das schon irgendwie wie dieses typisches Extraction-Shooter. Teilweise auch Destiny-haft irgendwie, klar. Ne, aber ich hatte auch das Gefühl, so ein bisschen Titanfall-mäßig, weil da auch mit diesen ganzen PvE-Soldaten, die da rumrennen und so. Ja, ich habe da jetzt, meins wird es nicht sein. Ich hoffe, das findet irgendwie eine Base für an Spielern, aber ich glaube es nicht. Ich kann es mir nicht, ich habe nicht.
Ja gut, aber das prophezeite Concord ist das ja auch nicht geworden, ne?
Das weiß man nicht, ne? Was werden wir sehen, wenn es dann startet? Du darfst nicht vergessen, es hat immer noch ein 40 € Gatekeeping-Hürde sozusagen. Free-to-play würde ich sagen, dann sind mehr dabei. Aber 40 Euro dafür rausgeben, da musst du schon vorher echt wissen, ob das dein Game ist, ne? Ob du sowas machst.
Ark Raiders kostete auch 40 Euro. Und das ist auch zum Beispiel interessant. Das hatte ich letztens in der Diskussion mitbekommen, weil es ja immer darum geht, ist das eher schon so ein, wie sagt man, so eine gewisse Schadenfreude, dass man sieht, wie, oder dass man, dass die Gamerschaft so es feiert, wenn das Spiel schon scheitert, ne, so dieses, ja, so in der Hinsicht, aber beispielsweise war Ark Raiders oder beziehungsweise dieser Open Beta von Marathon lief, da hatte so viele Spieler wie Ark Raiders zu seiner Open Beta und Ark Raiders ist so ein Spiel, das war mir vorher gar nicht so bewusst. Es hatte zwar einen großen Hype schon vorher gekriegt, also es gab Leute, die haben so Erfolge gehofft, aber jetzt nicht so in dem Maße, dass du das erwarten konntest. Warum ist das jetzt zum Beispiel, wurde das jetzt mit offenen Armen empfangen und das andere nicht? Ark Raiders jetzt mal ausgeschlossen von seiner Qualität her, aber wieso war man nicht vorher bei Ark Raiders genauso hier mit Mistgabeln oder sowas, ne?
Ich glaube, Anja hat es schon so ein bisschen herausgestellt. Ich glaube, die Leute wollen dieses Concord-Meme vervollständigen. Weißt du, Concord 1, Concord 2 ist Highgards, Concord 3 ist Marathon und Concord 4 ist dieses Horizon-Ding. Die wollen diese Sony-Games failen sehen. Und ich glaube, da ist schon ein großer Teil, die darauf hinzielen. Ich weiß nicht, wie groß die Zuspielerschaft nachher wird, ne? Ja, ich glaube, das Man muss schauen. Bungie hat immer noch einen Namen in der Szene. Vielleicht wissen auch viele Leute gar nichts davon und zocken das. Kann ja sein, ne? Neues Bungie-Game wird schon ein bisschen ziehen. Ich muss aber übrigens auch eine Sache noch mal ergänzen zu unserer letzten Folge, zu unserer vorletzten Folge. Unsere letzte Folge war übrigens eine kleine Bonusfolge, falls ihr die verpasst habt, wo wir über den Kauf von, die Schließung von Bluepoint Games und den Abschied von Phil Spencer und Sarah Bond geredet habe. Falls ihr das verpasst habt, schaut mal auf in euren Podcast-Hoster oder auf YouTube. Da haben wir eine kleine halbstündige extra Bonusfolge gemacht. Deswegen werden wir diesmal nicht so viel darüber reden. Was ich aber noch ergänzen wollte zu unserer Highguard-Folge, wie sich mittlerweile herausgestellt hat, und ich hatte ja auch in der Folge gefragt, wieso hat Jeff Keighley das eigentlich als letztes in seiner Game Awards Show gezeigt? Ja, weil fucking Tencent dahinter stand und das finanziert hatte. Die haben da Kohle auf den Tisch geschmissen. Deswegen kannst du den letzten Slot kaufen in den Game Awards, der wahrscheinlich der teuerste von allem ist. Tencent hat das richtig krass finanziert. Keinem gesagt, die hatten so den Anschein, als wäre es ein Indie-Studio, aber es war, ja, Tencent, die das eigentlich finanziert haben und auch schon ihren Support entweder entzogen haben, so wie ich gehört habe. Das Studio ist schon wieder so, ja, bye-bye.
Einfach mal Geld verbrannt.
Yes.
Ich frage mich nur, wieso man das denn verheimlicht? Was ist denn jetzt da? Also warum hat sich Tencent so zurückgehalten? Wäre das jetzt in irgendeinem anderen Eindruck von allen, wenn das hieß, oh nein, Tencent hat ihre Geld. Also heutzutage ist es irgendwo fast schon.
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht war das auch nicht die Anweisung von Tencent. Vielleicht niemand hat genau nachgefragt, wo das Geld herkommt. Alle haben sich nur gewundert. Und Wildlife, wie hieß der Entwicklerstudio? Wildlife Interactive oder so, haben einfach so, geil, läuft, ne? Aber, ja, egal.
Es gab aber noch eine Ergänzung, die ich gerne nochmal loswerden will. Du hattest es in der letzten, also in der Bonusfolge, hattest du das erwähnt, aber es ist nochmal mehr ins Rollen gekommen, weil Jason Schreier hat das nochmal bestätigt. Es war ja durch die Schließung bei Bluepoint Games die Frage, so Mensch, warum machen die das? Und vor allen Dingen, warum hat Sony keinen Bock gehabt, die Spiele, die Bluepoint Games gepitcht hat, wieso haben sie es nicht greenlightet? Und eines der Spiele, die vorgestellt worden sind von Bluepoint Games, war ein Bloodborne Remake. Und Sony fand es eigentlich gar nicht so übel, die Idee, nur halt hält Sony nicht alleine die Rechte an Bloodborne, sondern eben auch From Software, und die haben gesagt, nee, das passt nicht, oder? Du willst es ergänzen?
Sony hält die Rechte an From Software, an Bloodborne, aber sie haben eine sehr gute Arbeitsgemeinschaft mit From Software und haben dem Wunsch von Miyazaki entsprochen, haben gesagt, hey, wir wollen das gerne machen. Miyazaki, ja, ich will es aber selbst machen und ich habe keine Zeit. So wie habe ich das verstanden, wenn man Yuhei Shoshidas Aussage noch hinzunimmt, die er gesagt hat. Also so den schwarzen Peter sollte man ja jetzt vielleicht nicht sofort auf From Software schieben. Ja,
wobei ich es auch gelesen habe, dass Miyazaki gesagt hat, dass er bereits mit dem Demon's Souls Remake nicht zufrieden war und deshalb das Bloodborne Remake untersagt hat.
Mhm. Genau. Und Sony hat
mich interessieren, was er da so schlimm fand.
Stand da nicht.
Ja, Sony respektiert einfach oder möchte, dass die Verbindung weiter bestehen bleibt, respektiert seinen Wunsch und hat dann gesagt, okay, wir machen es nicht. Solange du nicht an Bord bist oder damit nicht fein bist, dass die das machen, dann machen wir es nicht. Und so ist das denn wohl irgendwie. Irgendwo wird die Wahrheit dazwischen wohl liegen, ne, damit, ja, keine Ahnung.
Trotzdem macht es die Sache nicht viel angenehmer, weil natürlich, das haben wir ja in der Bonusfolge schon besprochen, ist die Schließung irgendwo auch ein, wie ich finde, ein Schlag ins Herz für Sony-Fans, muss man ja wirklich sagen. Gerade mit den Sachen, die sie eigentlich machen wollten und nicht machen können.
Wir hatten da auch sehr viel Unverständnis schon darüber ausgerichtet. Man kauft sich ein Studio, was spezialisiert ist für Remaster, und dann nutzt du das halt nicht. Machst du ein Remaster, was vorher schon quasi bei denen in Auftrag war, dann hast du sie endlich unter deinen Fittichen, kannst machen, was du willst, hast 100 IPs, um da irgendwie. Und nee, dann lässt du die als Support-Studio bei God of War so ein bisschen machen, lässt die 2-3 Games pitchen im God of War-Universum, wo die alle sagen, so, nee, wir trauen euch das nicht zu, und dann schließt du die. Und denke ich so, ja geil, was soll das denn, ne? Also, verstehe ich nicht. Also, sicherlich werden sie den ganzen Entwicklern gesagt haben, hey, ihr könnt auf unsere anderen Studios dort Arbeit finden oder so. Das werde ich, denke ich, gehe ich fast von aus, dass man das auf andere Studios verteilt. Aber dass man das dann gleich, ja, es ist dumm. Man hat ja auch Geld dafür bezahlt, ne? Es ist einfach. Naja.
Ja. Ich habe noch etwas, aber ich muss jetzt gerade noch mal
Recherchieren.
Ja, nicht recherchieren, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Hat das was thematisch damit zu tun oder sollen wir erstmal ein anderes Thema auffahren?
Es wäre jetzt wirklich ein komplett anderes Thema, muss ich sagen. Also vielleicht habt ihr noch was ihr gerade zu...
Ja, dann würde ich natürlich sagen, es ist letzte Woche Resident Evil 8, 9, sorry, 9 veröffentlicht wurden und die Rezeption war zum einen super. Es ist mittlerweile das höchst bewertetste User-Game auf Metacritic vor Expedition 33 mit einem User-Score von 9,5. Die Fans lieben das. Dies näher war ein Resident Evil höher in den Steam-Spieler-Charts bei Steam mit keine über 300.000 gleichzeitigen Spielern. Im PlayStation Store hat es einen User-Score von 4,94 von 5. Alle Welt liebt es. Meine Timeline ist voll mit irgendwelchen Memes und Berichten. Und ich habe es natürlich auch gespielt jetzt übers Wochenende. Und ich find's großartig, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein tolles
Spiel. Kurze Quizfrage. Du hast gerade schon gesagt, Resident Evil 9 hat jetzt einen All-Time-Peak von 340.000 Spielern gleichzeitig auf Steam. Hm? Was hat denn das Resident Evil 2 Remake?
Boah, wenig, 80, 90.000 oder so.
Ja, so ungefähr. Ja. Also so, ich glaube, das war sogar bei 25.000.
Oh, ja.
Oder also
Resident Evil 4, mal. Ja, Resident Evil 4 hatte irgendwie 170 oder so, ja, vor zwei genau. Jahren. Und jetzt hat es verdoppelt. Also, wow, crazy. Das ist schon das krass, schon wie die Leute. Und das Spiel ist wirklich eklig, ne? Das ist kein Spiel, wo man sagt, das kannst du jedem empfehlen. Das ist schon, da sind Sachen dabei, da ist Blut, da ist Splatter, da ist wirklich Ekel.
Spoilert aber nicht, ich habe es mir heute erst gekauft.
Wir spoilern überhaupt nicht, nein, aber...
Aber ich wollte es eigentlich für die PS5 kaufen.
Ja.
Es ist physisch für die PS5 bei uns überall ausverkauft.
Ja,
komplett.
Überall.
Ja. Kriegst du nicht. Und die im Mediamarkt haben auch gesagt, dass die nicht wissen, wann Restock kommt. Deshalb habe ich mir das Generational Pack jetzt für die Switch 2 mitgenommen.
Ja. Also das wundert mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil du, glaube ich, 5-mal in jeder Folge gesagt hast, dass du dir auf jeden Fall das für die Switch 2 kaufen wirst und plötzlich sagst du, musstest du für die PS5 oh. Was ist doch für die PS5 gekauft?
Welch blöder Zufall, ja, dann musste ich es ja doch für die Switch.
Ich habe tatsächlich gezögert mit der Switch 2, weil Berichte aufgetaucht sind, dass das Spiel auf Switch 2 mit einer Auflösung von 560p läuft.
Ja, stimmt. Also kann ich mir gut vorstellen, das Spiel sieht absolut insane aus.
Aber dank DLSS und so weiter mit den ganzen Upscale-Mechanismen der Switch 2 sieht das Ding immer noch eine Bombe aus. Also es wird definitiv auf, ich weiß nicht, was das ist, 1080p, 1440p oder so hochskaliert. Du siehst es natürlich nicht, dass es nativ in 560p läuft. Ich habe es aber, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ich habe es installiert, kam aber heute nicht zu. Ich werde es morgen spielen.
Es gibt am Anfang eine Szene, da gehst du halt mit Grace, das ist die erste Szene im Spiel, durch eine Stadt im Regen.
Die ist überall diese
das,
Szene.
Das war meine Watch Dogs 2012 E3 Szene, so, wo ich dachte, ja, oh, Alter, wow, ist das crazy. Das sah so krank geil aus. Also wirklich optisch eines der schönsten Spiele, was ich je gesehen habe. Und ja, ich mag das, es ist so eine Kumulierung aus all den Resident Evil, die in den letzten Jahren erschienen ist. Du hast diese duale Struktur, wo du sonst einmal ein Playthrough gemacht hast mit Leon und Claire in Resident Evil 2, hast du jetzt in einem Spiel, ne? Und es ist so schön und dann noch beides dynamisch unterschiedlich. Der eine, Leon spielt sich halt so bam, 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 bam. Und Grace ist so und das Geile ist, du spielst da die gleichen Sachen teilweise und dann kommst du irgendwann, spielst das mit die ganzen Puzzlesachen mit Grace und hast Angst und dann kommst du mit Leon irgendwann rein und dann sind die Petten Gegner und du ballerst die einfach noch nieder mit der Shotgun und so. Das ist so ein geil. Es ist so ein geiles Erlebnis, also so ein richtiger Dark Souls Befriedigungsmoment, wenn du dann auf einmal wiederkommst und den wegknollst. Das ist, boah. Ja,
das da genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, das finde ich so
das
geil.
Weil
du hast, es gab so Gegner, die haben sich bei mir mutiert und die sind dann doppelt, also die sind wirklich gefährlich und da muss es schon wirklich aufpassen, vielleicht dort vorbeischleichen und wenn du dann als Leon vorbeikommst, ist so, wo ist der? Ja, ich finde es auch absolut fantastisch. Ich hatte ja keine Sorge wegen Leon oder so, aber ich habe jetzt, also die Passagen von Leon sind deutlich kürzer und weil es sich immer wieder wechselt von diesem angespannten, atmosphärischen Horror zu Leon, der dann halt bisschen, wo du ein bisschen mal durchatmest und sagst, okay, jetzt let's go.
Ja,
jetzt finde ich eigentlich so, gerade ganz geil.
Das ist so ein geiles Pacing. Du bist so angespannt und dann kommt die Leon und du freust dich richtig, die alle in den Arsch zu treten. Das ist so geil. Und ja, auch natürlich der Unterschied im Gameplay. Einmal First Person, einmal Third Person. Das ist auch nochmal cool. Also einmal Resident Evil 7, einmal Resident Evil 4 Remake quasi. Also das ist die beste Struktur, die sie je in einem Resident Evil hatten, muss ich ganz ehrlich sagen. Geiles Spiel.
Bin gerade auch sehr begeistert. Ja. Und Ich überlege gerade, ob ich noch was hinzufügen kann oder ergänzen kann. Ich mag, dass man diese mit dem Blut der Gegner,
das ist
Sachen. Wieso? Ja. Ist das ja schon sowas?
Man kann halt Sachen craften damit. Man ich ziehe gleich mein Headset hier aus.
Nein, das ist jetzt, also ich finde nicht, dass das ein okay, ja, dann lasse ich es.
Also
ja. ich finde wirklich das Spiel gerade aktuell absolut fantastisch. Ich freue mich richtig, das weiterzuspielen.
Ich auch.
Und auch als Horrorfan finde es aktuell sehr, sehr cool, dass auch wirklich richtige Gruselstimmung aufkommt und richtig tolle Momente und
ja,
gute Gegner und wirklich großartig. Also
ja, sie haben auch, also durch diese, dass sie auch dieser kleine Kniff, den sie gemacht haben, dass sie den Zombies so eine kleine Persönlichkeit geben, dass sie quasi die letzten Momente, die sie zu einem Zombie geworden sind, vor sich hinfaseln. Da gibt's zum Beispiel einen Koch und der sagt doch, sagte immer kochbezogene Sachen, oh, ich brauche noch Zutaten oder was weiß ja, ich, keine Ahnung. Das gibt dem nochmal so viel
Atmosphäre. I have to clean this.
Ja, ja, das gibt dem nochmal so richtig, boah, geiles Game.
Ist schon Capcom. Wirklich großartig. Bin ja auch wirklich total begeistert.
Also finde ich fast noch underrated mit den 85er Metacritic von den Kritikern, muss man mal sagen. Das ist schon ein paar Punkte mehr.
Bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, das Spiel. Also das soll ja nicht so kurz sein. Also aktuell kann ich nur sagen, ich bin hellauf begeistert. Du bist hellauf begeistert. Also ich verstehe es auch noch nicht aktuell, warum es nur 85 hat.
Ja.
Könnte von mir aus höher gehen, aber warten wir mal ab. Ich bin gespannt, ja, auf Andys Meinung, wenn er es dann ein bisschen gespielt hat.
Ja. Der sagt wieder, ne, also das war wirklich nicht.
Wahrscheinlich schon, ja, genau.
Ja, schön.
Ich habe noch eine kleine News, die hat jetzt mal mit einem Videospielmagazin zu tun, und zwar einem sehr bekannten aus United Kingdom, und das heißt Video Gamer. Fuck, jetzt habe ich es vergessen.
Das ist aber ein komischer Name.
Ja, nee, die heißen, ach Mann, ich bin so schlecht vorbereitet. Entschuldigung. Videogamer, die heißen wirklich Videogamer. Das ist eine britische Gaming-News-Seite, und da ist vor einiger Zeit was passiert, und zwar wurde das gesamte Personal entlassen. Ich glaube, dass das der Laden irgendwie auch aufgekauft worden ist. Das muss ich aber sagen, ich bin jetzt nicht so hundertprozentig drin. Was aber jetzt passiert ist, im Zuge von Resident Evil 9, es entstand eine Review zu dem Spiel. Ich glaube, eine 90 von 100. Und das auch ein Teil des Metacritic-Scores dann wurde, weil die Seite so bekannt ist. Aber man hat irgendwie schnell festgestellt, dass die Leser haben festgestellt, irgendwie stimmen, also die Sätze hören sich sehr KI-generiert an. Irgendwie wirkt das komisch. Und tatsächlich, man hat es enttarnt, dieser ganze Test, also alles, was Videogamer jetzt aktuell produziert, ohne irgendjeglichen Mitarbeiter, sind KI-generierte Rezensionen zu Spielen, unter anderem zu Resident Evil Requiem. Nachdem das aufgeflogen, also vor allen Dingen, dass der Autor, der hat einen Namen bekommen, der heißt Brian Marigold, den gibt's gar nicht. mit Profilbild, der auch irgendwie KI generiert worden ist und so weiter. Also mit einer Biografie, die zusammengestellt worden ist. Also scheinbar hat da jemand einfach den Laden aufgekauft, KI dahinter gesetzt und will jetzt richtig schön Geld mitmachen. Und das ist aufgeflogen, der Test ist rausgeflogen und auch von Metacritic entfernt worden. Aber die Frage, die man sich stellt, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass irgendwann mal es sein könnte, dass Videospieljournalisten ersetzt werden durch KI, die einfach irgendwie Sachen abschreibt und dann irgendwie einfach nur einen Test rausballert und fertig. Ja. Ne?
Vorher haben die alle untereinander abgeschrieben, jetzt schreibt die KI ab.
Ja, ja. Es ist irgendwie vielleicht ein kleines, ich finde, das ist so ein Warnsignal, ja, wie man den Spielejournalismus zukünftig bewertet. Vielleicht wird das nochmal so Gaming-Content-Creator wie uns noch mal ein bisschen eine gewisse größere Wichtigkeit zugesprochen. Weiß man ja nicht, weil wir sind vielleicht KI-generiert, vielleicht nicht.
Vielleicht. Ich wollte jetzt auch noch mal kurz hier Werbung reinschmeißen, um uns zu hören. Aber die Leute hören uns ja schon, deswegen bringt gar nichts.
Aber das Übel gibt's ja bei YouTube auch inzwischen schon. Wie viele KI-Kanäle gibt's da, die einfach KI-generierte Gaming-Clips rausballern und damit auch einfach Millionen Views generieren, wo wir ja nicht ansatzweise rankommen. Also das wird ein Riesenthema. Das geht so ein bisschen in die Sparte zu dem Artikel, den ich jetzt gelesen habe, wo ein Analyst, ich weiß nicht, wer genau das war, auf jeden Fall hat er gesagt, dass bis 2030 jeder zweite Job durch KI ersetzt wird.
Bürojob, denke ich mal, ne, oder? Also so
Verwaltungsjob. Verallgemeinert halt jeder Zweite muss um seinen Job quasi kämpfen, denn die KI kommt und die ist ja schon da, nur aktuell ist sie halt immer noch in den Kinderschuhen. Wir sind immer noch in dem Anfangszeitalter der KI und die entwickeln sich aber so schnell, unproportional schnell, dass das halt in einem Jahr schon wieder ganz anders aussehen wird.
Ja, krass, ist ja krass.
Also gerade solche Jobs, die Kunstwerke bewerten, das ist natürlich dann schon klar, dass das nicht KI generiert werden darf, aber man siehe da, dass das einfach gemacht wird. Schöner KI-Slop rein.
Ja, schau mal. Irgendwann haben wir KIs, die Spiele bewerten, die durch KI programmiert wurden.
Ja, ja, das
so, wird was passieren. Dann?
Ja.
Von KI-Bots in hochgehypt werden auf Twitter und sonst wo. Ja. Krass, wilde Welt,
ey. Ich habe letztens erst gelesen, also es ist mal jetzt mal off-topic so ein bisschen. Oder es gab eine Diskussion, also ich habe eine YouTuberin gesehen, die hat ein Video dazu gemacht, weil das halt eine riesen Diskussion war, weil alle Gaming-Creator da draußen, also in Staaten, auch vor allen Dingen in Deutschland, sagen, Gaming-Content stirbt aus. Du kannst als Gaming-Creator kein Geld mehr verdienen, die Reichweite fehlt. Und das hat, also würdet ihr sagen, dass, also es ist ja schon seltener geworden, dass es wirklich so Kanäle gibt, die Videospiele bewerten, so Reviews vielleicht eher noch im kleinen Rahmen, so GameStar ist natürlich wieder was ganz anderes, weil es fast genau ein großer Laden ist, aber.
Zum einen, was willst du als Gaming-Creator machen? Du hast die Möglichkeiten, Let's Player zu sein. Und Let's Play, ich glaube, irgendwann ist das Ganze ausgelutscht. Ich glaube immer irgendwie, ja, aber ich glaube, Let's Play ist so die Einstiegsdroge. Das ist, man darf nicht unterschätzen, wie viele junge Kinder, so 7, 8, 9 bis 12 Let's Plays gucken. Irgendwann bist du aber raus, dann willst du selbst zocken. Ich weiß nicht, wie das ist, aber irgendwann hast du deine Halbwertszeit verloren. Ne? Und deswegen ist das kein Ewigjob. Dann hast du die zweite Möglichkeit, Reviewer zu sein. Reviewer ist aber etwas, was als alleinige Person unfassbar crazy anstrengend ist und aufzehrt. Matthias, du kennst das von früher und so, ne? Also das ist, wenn du da irgendwie mitspielen willst bei den Großen, musst du zum ersten Tag die für das neue Spiel die Review da haben, sonst macht's keinen Sinn. Es sei denn, du hast irgendwie einen Twist, dass du Retro-Spiele machst oder Comedy, das irgendwie verbindest, dann kannst du später auch machen, ne? Aber ansonsten ist das halt ein Wettlauf gegen die Zeit, den du als alleinige Person nicht machen kannst. Und die dritte Fraktion ist dann halt, du machst sowas, was wir vielleicht auch machen, Andi, ich, du, Matthias auch mit unseren Wochenvideos, so rund um die Videospielkultur, Top Tens, andere Sachen, die damit reingreifen, irgendwelche Bewertungssachen, Essays, Geschichte und sowas alles. Das ist auch alles cool, das macht auch Spaß, aber auch da ist halt die Sache, und das habe ich gerade, merke ich, dass das stimmt, du hast halt auch irgendwann schon alles durch. Ich habe all meine Spiele, die ich gespielt habe, habe ich schon in Videos verpackt. Ich kann da nicht mehr aus dem Fundus rausziehen, ohne mich massiv zu wiederholen. Und dann fällt es halt schwer, irgendwie auf manchen Ebenen neuen Content zu erschaffen. So, dann kannst du halt, wie du, Handy, du hast halt den Geschichtsbereich, da kann man natürlich auch noch viel rausholen. Aber irgendwann muss man ja auch realistisch sein, hast du auch alles durchgesprochen. Dann kannst du dich auch nur noch wiederholen. Dann kannst du die Jubiläen abgrasen, 30 Jahre Switch, 35 Jahre Switch. Aber das ist im Grunde immer das gleiche Video.
Wenn ich da noch dran bin, dann...
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Also... Wie viel Retro-Konsolen irgendwann, es ist ja eine begrenzte Zahl von Spielen nur da, ne?
Ja, deswegen, aber bei mir ist das halt immer noch ein bisschen anders. Ich habe ja immer noch die Möglichkeit, auf einzelne Videospiele auszuweichen, auf Spieleentwickler auszuweichen, auf Studios auszuweichen. Ich muss ja nicht nur Konsolen
machen. Nein.
Und so. Das ist alles ein bisschen einfacher.
Aber
bei der Reihe und Anzahl an Spielen da draußen finde ich halt immer ein Thema. Aber klar, wenn man das natürlich ein bisschen allgemeiner behandelt, die Spielekultur, so wie du jetzt vorhin das Beispiel gebracht hast mit der Top 10 oder irgendwelche anderen allgemeinen Themen, die besten Dings, die besten das, da hast du irgendwann alles durch, klar.
Ja, dementsprechend gebe ich Matthias, also kann ich dem schon irgendwas abgewinnen, was du gesagt hast, deine These, dass das Gaming-Content ist, nicht stirbt nicht, aber es ist schwierig da irgendwie, also Fuß zu fassen.
Vielleicht verschiebt sich das auch, also ich glaube, also es kommen ja immer Gamer nach uns, also erstens merke ich das ja schon auch an Creatoren, die ich kennenlerne, die schon jetzt vielleicht 15 Jahre jünger sind als ich, die sind schon mit anderen Sachen aufgewachsen und so weiter, die haben eine ganz andere Herangehensweise und auch Bindung zu YouTube zum Beispiel und bringen ganz andere, also frischen Wind rein. Ich weiß nicht, Firebro, Ulti und so, die ganze Mushroom. Das sind, warte, aber lass mich kurz in den Gedanken noch aussprechen. Also die bringen schon mal eine ganz anderen Sichtweise auf das ganze Thema. Und da kommen ja noch mal welche nach uns, die wahrscheinlich dann so Opa-Spiele, wie wir sie halt irgendwie besprechen, total langweilig finden. Aber deswegen ist es ja auch so wichtig, dass es uns noch gibt. Ich will mich jetzt uns jetzt nicht großreden, aber wenn alle abziehen und sagen, es lohnt sich nicht mehr, wir sind zumindest noch da und halten die Fahne für Videospielkultur hoch. Auch für die Sachen, die eben schon 30 Jahre alt sind, aber die trotzdem noch Qualität haben. Deswegen, wir werden nie Millionäre sein. Wir werden auch nie.
Nein, aber du darfst nicht vergessen.
Es sei denn, sie unterstützt uns bei Patreon. Schaut auf controllerpoesie.de für alle Links.
Du darfst aber auch nicht vergessen, wir gehören halt zu der ersten Generation der YouTube-Content-Creator. Ne? Und als Oldies, kann man ja schon fast sagen, mit haben wir auch eine andere Content Production Value, sage ich jetzt mal. Wenn du dich mal vergleichst mit einem Firebro oder mit Ulti oder wie die alle heißen, die machen ja auch tolle Videos, aber die sind halt von der Struktur und von der Machart ja schon ganz anders, weil es eben eine andere Generation ist. Die gehen damit viel, viel mehr Schnitten rein, mit viel, viel mehr Effekten, weil die eben auch eine andere Zielgruppe bedienen. Und solange es eine Zielgruppe da draußen gibt, die eben Content wie unseren, der ein bisschen entschleunigter wirkt, mag, dann werden wir auch da sein.
Ja. Das ist durchaus richtig. Die Leute werden ja auch mit uns weiter wachsen. Und ich denke mal, dass die meisten auch noch, genauso wie wir, in 10 Jahren genauso viel Bock haben noch auf Videospiele. Hoffe ich mal. Also, dass das noch so weit ist. Ich wollte das Thema nochmal aufmachen.
Solange so eine Spiele wie Resident Evil 8, ähnlich wie wir, die alten Dino-Serien auch noch weiter bestehen und so geil performen, da mache ich mir da keine Gedanken.
Resident Evil 8.
Habe ich schon wieder 8 gesagt? Ja. Können wir diese Folge Resident Evil 8? Gut. Ja. Können wir Resident Evil 8 performt, können wir diese Folge so nennen? Na, alles gut.
Aber ich hätte jetzt gesagt, das ist doch ein richtig schönes Stichwort für eine neue Folge. Kunibert.
Kunibert. Kunibert. Oh, Kunibert.
Und heute?
Heute mache ich sie. Heute mache ich sie. Und das ist ganz schön, weil das Thema, was ich jetzt mitgebracht habe, grätscht so ein bisschen in das rein, was wir gerade besprochen haben. Es geht nämlich um Videospielmagazine. Den Kunibert hat uns eingesandt, der Mason. Vielen lieben Dank an dich. Grüße gehen raus. Und ihr zwei rankt jetzt die größten Gaming-Zeitschriften nach Auflage und dem Impact, den sie in eurer Kindheit und Jugend hatten.
Oh, ist eine sehr persönliche Liste. Also, ja,
das ist voll schön.
Soll ich?
Also, aber Auflage ist ja relativ eindeutig.
Auflage ist ja relativ eindeutig, aber kennt ihr so Auflagen?
Ich weiß, welches das erfolgreichste ist. Dementsprechend weiß ich, was auf die Eins muss. Ja.
Ich mache hier mal Kuni.
Aber der Twist ist ja auch eure Kindheit und Jugend, also welchen Impact das auf euch hatte. Okay. Ja. So, Matthias, hat's die Liste im Blick?
Ja, ich mache jetzt mal einfach mal was hier schnell.
Okay, super.
Schnell auf, damit wir was haben.
Also es geht los mit der PC Games.
Oh, die habe ich tatsächlich. Ich habe sie gelesen tatsächlich. Ich habe die PC Games. Die war früher, wo ich PC-Zeitschriften gelesen habe, war sie erfolgreicher als die Gamester heute.
Sehr früh gewesen sein.
Ja, also das war auf jeden Fall blaues. Oder ich habe die Gamester nicht so wahrgenommen. Aber für mich war PC Games halt schon ein Blatt, das ich sehr oft durchgeblättert habe. Ich hatte mir sie nicht leisten können, weil die kostete, glaube ich, auch irgendwie 5 D-Mark oder 10 D-Mark, weiß ich jetzt nicht mehr genau.
Ja.
Aber ja, ich habe auch die gerne gelesen, weil ich auch, fand ich einfach cool.
Ich habe die nicht abonniert gehabt, ich habe die ab und an mal gelesen. Ich kann mich aber so gar nicht mehr so dran erinnern, was sie so ausgemacht hat. Das war so ein Magazin, was ich mir gekauft habe, wenn das Thema gut war, wenn das da mal so schön rumlag irgendwie im Shop und so. Dementsprechend würde ich das jetzt wahrscheinlich bei mir. Du sagst ja, auflagentechnisch war das recht groß.
Im Kopf habe ich das auf jeden Fall, ja.
Ja, ich würde sagen, ich würde es trotzdem auf die 4 packen. Für mich war das jetzt nicht.
Also ich muss da gerade nochmal einhaken. Ich lese den Satz jetzt nochmal und man könnte ihn jetzt auch so interpretieren, dass da steht, rank doch mal bitte die größten Gaming-Zeitschriften eurer Kindheit und Jugend nach Auflage. Versteht ihr? Okay. Also Magazine unserer Kindheit und Jugend, aber gerankt nach Auflage.
Also ist aber wir gar nicht schreiben, was uns gefällt, sondern
so die Auflage. Könnte man das jetzt auch deuten. Der hat den Satz halt so ein bisschen umgestellt, dass man den zweideutig nehmen kann.
Aber ich würde ihn cool, also ich fände das jetzt cooler, wenn wir halt wirklich so unsere Eindrücke.
Und, ja, okay.
Also dann ich den Kunibert ein bisschen.
Okay, dann würde ich sagen 4. Bei mir ist es 4. Das war kein Dauerleser. Ich hatte es nie im Abo. Ich hatte es, glaube ich, nicht im Abo, nein.
Im Abo hatte ich gar keine Zeitschrift. Ich habe die entweder gekauft oder nicht.
Nee, zwei hatte ich im Abo.
Ich hatte auch eine im Abo damals.
Ja.
Ja, die Endzone, das ist ja. Das ist ja irgendwie jetzt auch nicht verwundert. Also correct. Ich hatte die PC Games hatte ich gerne gelesen, aber es ist jetzt keine, da habe ich jetzt keine starke Bindung. Also eine 4 ist okay.
Okay, packen wir es auf die 4.
Ja. Könnte ein bisschen größer sein. Ja, gut, ich bin gespannt, was
kommt. Okay, also jetzt kommt ein absolutes Kultmagazin, wie ich finde, nämlich die Bravo Screen Fun.
Ja, habe ich geliebt. Das ist, Alter, allein schon, dass das Papier nicht einfach nur dünnes Papier war. Das war so, weiß ich, Fotopapier, so glänzend teilweise.
Was?
Ich habe auch die Tipps und Tricks Seiten später auch immer ausgeschnitten von der Bravo Screen Fun, weil die einfach viel edler waren. Es war einfach genau mein Ding, es war ein bisschen flippiger, es war ja auch nicht so, dass da irgendwie eine Zahl stand, sondern wie war nochmal die Bewertung?
Ja, so ein Notensystem, 2,7, 1,6, irgendwie so.
Ne? Ja, irgendwie so, also so Schulnoten, es hat mir einfach unheimlich gut gefallen. Also bei mir würde ich schon die 1 sagen.
Hat die 1? Nicht auch irgendwie so andere Trendthemen? Das war ja nicht nur ein reines Gaming-Magazin.
Da waren noch andere Sachen mit drin. Ne? Also bei mir war das auch nur so ein Magazin, was man sich ab und an mal geholt hat, weil es ein gutes Thema hatte. Ich habe das nicht dauerhaft gelesen. War es auch nicht mein Favorite oder so. Ich würde sogar bei mir unter der PC-Games ranken, aber du
fandest... What the fuck, Alter? Auf gar keinen Fall.
Ja, dementsprechend...
womit willst du jetzt hier bitte auf den ersten Brängen kommen? Was soll denn da noch kommen? Sag mir jetzt die PlayStation, dann drücke ich hier...
Nein, alles gut. ich würde es... Ich meine, wenn du willst, packe ich es meinetwegen auf die 3 oder so, aber...
Alter, die Brille ist doch voll Kult.
Echt? Ich bei mir nicht. Also war das immer so... Bei mir wirkte das immer wie so... So, also ein Außenstehender, die haben keine Ahnung.
Das
ist nicht
die Computerbildspiele oder so, das Bravo Screen Fun.
Oh, die war gut.
Das sieht so aus.
Ja, trotzdem. Ja, aber trotzdem, ich kann es nur so sagen, wie es ist. Ich hatte, bei mir ist es nur, sag was du haben willst. Also
dann nimm mich eine 3, aber hier wirklich mit großem Widerwillen. Und wenn jetzt nicht der absolute...
Wir können auch auf die 2 machen, dann wir haben ein bisschen Platz.
Nee, ich kommt nur Scheiße. Ich will mich jetzt nicht querstellen, aber da muss jetzt, ich bin gerne in der Position desjenigen, der später sagt, ich hab's dir doch gesagt.
Aber mich würden jetzt schon mal die Auflagen interessieren, wenn ich das so sehe.
Also Bravo Screen Fun war sicherlich aufgrund des Bravo-Namens einigermaßen groß.
Ich weiß nicht, ich fand einfach die Aufmachung des Ganzen, also die war nicht so trocken. Das war so wirklich, auch für mich als Jugendlicher oder so, 12, 13, fand ich es einfach passend. Das war ein bisschen trendiger und ich glaube auch, dass die Bravo Screen Fun von viel, viel Gaming drin. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es nur Gaming war, aber ich kann das mich daran gar nichts anderes erinnern. Ich kann mich nicht an was anderes erinnern, als nur an Gaming. Aber ich will nichts, vielleicht Filme noch dabei, keine Ahnung. Für mich ganz cool. Aber die 3.
Gut, jetzt kommt mein Stammmagazin, die Endzone. Die hat wahrscheinlich keiner von euch gelesen.
Nee. Auch so ab und an mal, aber auch nicht nicht groß. Ich würde, also bei mir wär's die 5.
Es tut mir leid, ich hab gar keine Verbindung zu dieser, ich weiß, dass die jeder Nintendo-Fan ist so, ist wie Horde oder Allianz, also so das Nintendo Club Magazin, die Endzone gelesen, keine Ahnung. Ich habe es nie gelesen, deswegen ich Ich habe nicht ein einziges Heft in meinem ganzen Leben von der Endzone gelesen.
Ich habe die Ausgabe 1 gelesen und aber dann immer hier und da mal mitgenommen oder mal am Kiosk rumgeblättert. Und mit der GameCube-Ära habe ich die abonniert und habe damals Phantasy Star Online Episode 1 und 2 dafür bekommen, für das Abo. Da hast du noch Spiele bekommen damals, als du abonniert hast.
Ja, das war ja sowieso, also PC-Games auch jedes Mal irgendwelche Spiele dabei gehabt, ne?
Ja, stimmt. Ja, also das war auch ein großer Kauffaktor übrigens, die Spiele, die dabei waren, fällt mir gerade mal ein. Ja, ja,
wenn da geile Spiele dabei waren. Also es ist irgendwie schade, dass jetzt zwei hier sitzen, die Endzone gar keinen Credibility geben können, ne? Ja. Aber es für uns leider dementsprechend auf der 5, aber das heißt nicht, dass die schlechteste
Blasphemie. Ja.
Also ich hätte sie auf jeden Fall vor Bravo Screen Fahrungen bei mir gewotet, aber was soll ich machen?
Ja, vom Impact okay. Hatte die wahrscheinlich ein bisschen mehr Impact als eine Bravo Screen Fan.
Jetzt warten wir mal auf die Kommentare, da werdet ihr sehen.
War die Endzone das mit dem Videotape auch?
Mit dem Videotape?
Ja, welche, es gab auch so mal so ein paar, die hatten Videotapes dabei, ein paar Magazine von Nintendo, die man in VHS-Kassettenrekorder reinpacken konnte.
Nee, die VHS-Kassetten, die lagen ja so aus zum Mitnehmen in so Kaufhäusern.
Nee, es gab auch Magazine.
Ach so, ja, doch, ich weiß, welche du meinst. Ich habe davon sogar eine Videogames, glaube ich, hieß die. Die hatte das.
Ja.
Es war so ein gelbes,
weiß ich nicht. Ich glaube, die habe ich auch immer
egal.
Im Bahnhof gekauft. So, die gab es nicht überall und so.
Aber das stimmt, du hast recht. Da gab es auch
einen. Aber das war nicht die Endzone.
Das war nicht die Endzone. Ja. Nein. Die Endzone hatte viel, viel später, hatte die irgendwann mal DVDs. Okay, jetzt kommt GameStar, Platzhirsch.
1. Mit Abstand die größte Auflage, das größte Magazin gewesen, hat mich geprägt.
Das ist wahrscheinlich deutsche wichtigste Magazin, würde ich fast
sagen,
hier bei uns.
Ich war 20 Jahre Abonnent und habe ich gerne gelesen einfach. Die DVDs habe ich geliebt. Das war, glaube ich, das erste Magazin, was diese DVDs gemacht hat.
Könnte sein, ja.
Mit ihrem Trash-Humor-Formaten und so.
Der Trash-Track von Henry war legendär.
Ja, ne, die Frage, das wäre GamePro gewesen. Ist das GameStar oder GamePro?
Also hier steht GameStar, aber ist das nicht an derselbe Verlag?
Derselbe Verlag, aber später war das zwei verschiedene Zahlen. Also ich würde GamePro sogar noch auf 1 setzen.
GamePro war Konsolen und
GameStar. Ja, genau. War und da war Henry ernst mit dabei, weil seinem legendären Testcheck.
Ja.
Ich packe das jetzt mal aber als Games. Ich denke mal, das wird jetzt beides. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch GamePro kommt, aber ich gehe davon aus, dass beides ist. Aber GameStar, GamePro ist absolut Kult. Das war auch so, man kannte die ganzen Redakteure, das war richtig mein Magazin und ja, bei mir ist es die 1. Du wahrscheinlich eher nicht so, ne?
Ich habe jetzt gar nichts gegen die GameStar. Das war genau wie die PC Games, habe ich die beide gerne gelesen und habe auch immer da die DVDs angeguckt und sowas. Aber für mich war es hinter der Bravo Screen Fun schon mal, das kann ich schon mal sagen. Oh, ja. Aber
wollen wir es auf die 2 dann packen? Da sind sie relativ nah.
Alter, ich weiß nicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass bei der letzten Ding ein geiles Teil kommt. Meinst du, jetzt kommt die 1, wenn ich jetzt das auf die 2 packe?
Ja, es könnte noch so ein Oldschool-Klassiker-Magazin kommen, Happy Vision oder wie sie heißen.
Oh, da gab es doch ein paar gute.
Videogamer oder so.
Ja, es könnte natürlich was Internationales kommen, aber es können natürlich auch noch sowas Geiles kommen, wie die Mania bei M-Games.
Ja, was sagst du? Also ich
würde es machen mit der GameStar auf der 1, machen wir nichts falsch, sagen wir es mal so.
Ja, werde ich jetzt auch gesagt, ja. Komm, machen wir die GameStar auf die 1. Das ist schon okay.
Okay. Geblieben ist PC-Player.
Perfekt.
Auf der 2.
Ist das die Internationale?
Ich kenne die gar nicht, mir sagt das gar nichts.
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich kann man, ob PC-Player oder PC-Games, wenn man die da nebeneinander legt und kein Logo hatte, hat sich das wahrscheinlich nicht groß unterschieden. Ich habe jetzt auch nichts vor Augen.
Also ich kenne 3 große deutsche Hefte. Das war GameStar, PC-Games und PC-Action. Und sonst kannte ich nicht.
PC Action, die war auch cool. Die habe ich auch gerne gelesen, die PC Action. PC Player, ein deutsches PC-Spielemagazin, das war 1992 bis 2001. Also von Heinrich Lehnert und Boris Schneider. Das ist halt ein Oldschool-Ding.
Ach, Boris Schneider, Junge, war das die PC Player? Ja, okay.
Okay, den muss man schon Street Credit geben.
Vor meiner Zeit so ein bisschen, muss ich sagen. Aber ich weiß, dass das gerade für noch ältere Spieler, als ich jetzt zum Beispiel ein riesengroßes Ding war, Boris Schneider Jr. und so, ne?
Ja, ja, der Monkey Island Übersetzer, ne? Also,
ja, genau.
Die werden uns ja alle killen, dass wir das nicht sofort erkannt haben, was
das hier ist. Ja, aber es gibt ja noch so Magazine, du hast ja gesagt, die hier Maniac oder
PC Action
Genie oder sowas, ne?
Fun Generation war damals auch so ein Ding.
Fun Generation.
Ja.
Für mich persönlich sag ich immer noch, Bravo Screen fand die beste Zeitschrift aller Zeiten, aber ist okay.
Hey,
ja, voll geil, ey. Ich hab das so geliebt, ne? Aber das kriege ich erst wahrscheinlich wieder in den Kommentaren zu hören.
Ja, also Testcheck, Henry Ernst, GamePro, das war wirklich absolut cool. Da habe ich mich immer drauf gefreut.
Gucke ich mir immer noch gerne.
Guckt euch das bei YouTube an.
Super geil.
Habe ich manchmal auch so eine Dinger, da gucke ich mir einfach so alte DVDs von GamePro an oder so aus dem Jahr 2009, guck mir das komplett an. Die News sind so witzig, dann, wenn da so Hideo Kojima sagt, ja, nee, ist das letzte Metal Gear, mache ich nicht mehr. Okay. Das ist, super.
Okay, das war Kunibert. Ich hätte noch ein paar Fragen, die ich habe nämlich auf unserem Twitter-Account, ja, der gibt's auch noch, da habe ich nämlich mal gefragt, so, hey, habt ihr ein paar Fragen, die ihr uns stellen könnt? Und ich habe mir gedacht, letztes Mal konnte ich es nicht aus Zeitgründen, deswegen werde ich die jetzt heute mal für uns stellen. Mhm. Ich fange an, das sind jetzt nicht so viele, also das hält sich in Grenzen. Wir haben zum Beispiel hier Hans Bahm. Er fragt, wie viel Prozent eures Gaming-Lebens empfindet ihr aktuell als Freizeit und wie viel als Arbeit?
Spannende Frage.
Sehr spannende Frage.
90% Freizeit, 10% Arbeit.
Bei mir genau andersrum.
Ich würde sagen 50-50. Eigentlich muss ich sagen, dass ich alles, was ich spiele, irgendwie noch selber spielen will. Aber es gibt auch hin und wieder mal so Titel, die du dann für ein Video spielst. Aber das hält sich dann tatsächlich eher in Grenzen. Und ich nehme einfach das, was ich spiele, daraus mache ich irgendwie Content. So, das ist bei mir noch so. Nächste Frage von Sad Brain. Wie steht ihr zu Mods, um Spiele zu vereinfachen? Beispielsweise, ich benutze einen Trainer für die alten Final Fantasy-Teile. Ich möchte die Story erleben, aber die permanente Random Encounters brechen zu stark die Immersion.
Mhm. Das finde ich gut. Also, das finde ich okay. Also wenn Spiele dadurch leichter werden oder so und für mehr Leute zugänglich werden auf dem Weg, gerade so bei alten Story-Spielen, die halt sehr lange Grindphasen haben oder veraltetes Gameplay, finde ich das vollkommen in Ordnung. Ne? Gibt ja auch mittlerweile diese ganzen Remaster von Square Enix, die selbst diese Probleme angehen, wo du dann halt mit unendlich Leben und so weiter durchgehen kannst oder unendlich Schaden und mehr Geschwindigkeit. Von daher finde ich das gut. Ich finde das super.
Je älter ich werde, umso mehr werde ich ein Freund von Cheats. Auch zum Beispiel, wenn man auf einem Retro-Handheld oder so irgendwelche Super Nintendo oder PS1 RPGs spielt, man hat in unserem Alter einfach so wenig Zeit und ich habe dann keine Lust, mich in irgendeinem JRPG durch Stunden Grinding, durch irgendwelche Zufallskämpfe zu schlagen. Dann lieber ein Cheat an und die Geschichte genießen und so. Also ich bin da ein großer Freund von. Je älter ich werde, umso mehr benutze ich das.
Ich finde geil, wenn du, also jetzt gerade Mods zum Beispiel, wenn es Dinge in Spielen gibt, die man hätte besser lösen können. Also bei Kingdom Come zum Beispiel gibt es halt immer wieder so das Schlösserknacken. Es ist einfach fucking pain in the ass. Aber wenn du dann so eine Mod installierst, die es irgendwo vereinfacht, dann wird das auch spaßiger, so, weißt du? Oder wenn du irgendwie ein nerviges Inventar hast und, keine Ahnung, du kannst jetzt mit dem Mod zwei Plätze hinzufügen, was auch immer. Das ist so eine kleine Änderung, die aber vielleicht so ein bisschen die Quality of Life nochmal hochzieht. Ist doch geil. Dann habe ich eine Frage von Phil Seitig. Vielseitig. Seid ihr mit der aktuellen Konsolengeneration zufrieden und was erhofft oder wünscht ihr euch für die nächste, das Abspielen physischer Datenträger mal ausgenommen? Die Frage haben wir so ungefähr schon in der Bonusfolge beantwortet, aber ich würde gerne mal die Anschlussfrage hier mit aufgreifen. Was erhofft ihr euch von der nächsten denn, außer physische Datenträger?
Wenn ich einen Wunsch frei hätte, ich würde mir wünschen, dass man zu kleineren Produktionen geht, zu mehr Double-A-Spielen, zu mehr Risiko, zu mehr Einfallsreichtum, bei den großen Publishern zumindest, dass da einfach die Entwicklungszyklen kleiner werden und wir dafür einfach auch gute, kleinere Games bekommen, die keine 80 Stunden fressen.
bin ich bei dir. Der Trend, der Gegentrend zu diesen typischen Open-World-Spielen finde ich ganz gut. Du siehst es gerade mit Capcom, mit Resident Evil 8. Nicht so mit Absicht gesagt. Mit Resident Evil 9, wo halt keine offene Welt da ist, sondern eigentlich schön eine also das Spiel hat ja schon, es ist ja nicht korridorhaft, weil du hast ja die Villas selbst, dieses kleine Setting, wo du halt frei umherlaufen kannst. Aber es ist halt nicht so riesig. Und dadurch bekommst du halt eine grafische Fidelität und eine Smoothness rein und ein Spielerlebnis, was ich mir heutzutage wünschen würde. Ich meine, es hat schon einen Grund, warum Sony keinen Uncharted mehr macht, weil du da wahrscheinlich keine Open World reinballern kannst. Und das finde ich schade, weil stell dir mal so eine Spiele heutzutage vor, wie geil die sein könnten. Und ich liebe solche lineareren Erlebnisse. Ich muss nicht Content des Content um des Content Willens haben in Spielen, so aufgebläht und unnötig. Ne? Ja.
Ich sag jetzt mal was jetzt eigentlich gar nicht so konträr geht mit dem, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe, aber was ich mir gerade so vorgestellt habe, einen neuen Player, ein neues Sony PlayStation, das mal wirklich den ganzen Laden mal komplett aufmischt, das irgendwie so die Knöpfe drückt, dass halt alle voll abfeiern und plötzlich sich Microsoft, Sony und Nintendo wirklich mal umschauen und so, scheiße, wir müssen jetzt mal wieder richtig Gas geben.
Okay.
Weiß nicht, wie.
Okay, pass auf, dann baue ich mal ein Szenario und dann gucken wir mal, was ihr draus macht. Stellt euch vor, es kommt so ein Hardwarehersteller und der kommt aus China. So wie die ganzen Studios, die ja gerade aus China rausploppen. Ein richtig guter, finanziell sicherer, unterstützter Hardwarehersteller, der sagt, pass mal auf, ich knall euch da eine Konsole hin, die ist technisch on par mit der PS5 Pro, kostet die Hälfte und ein paar gute chinesische First-Party-Studios habe ich auch, die meine Konsole mit Content versorgen und darüber hinaus gehe ich natürlich hin und nehme mir ein paar Third-Parties an die Hand. Aber ich bin halt Chinese, ich komme aus China, wir haben es nicht so mit Datenschutz. Was haltet ihr davon?
Hey. Das ist natürlich problematisch.
Touché. Ja, das mit dem Datenschutz. Also, genau, bis zum Datenschutz. Aber wer weiß, was wir schon alles zugestimmt haben, indem wir diesen ganzen Vereinbarungen, die vor jedem Spiel mittlerweile sind, 25 Seiten teilweise, was wir da schon alles zugestimmt haben. Die wissen sowieso schon alle unsere Daten. Von daher, ja, du wolltest da schon echt gigantische Summen an Kohle.
Aber hättet ihr ein Problem mit einem neuen Player, der tatsächlich aus China kommt, aus einem Land?
Grundsätzlich eigentlich nicht. Ich kann jetzt hier nicht sitzen, der ein Videospiel aus China spielt und bei der Konsole sage ich nee.
Ja, das ist so die Frage, ne? Kommt dann die Moral durch?
Das wäre moralisch jetzt. Genau, also ich weiß nicht, in welchen Grenzen ich jetzt da so mein Moralsystem verschieben müsste, aber ich wünschte mir jetzt einfach mal einen neuen Player und wenn der eben aus China kommt und ich meine, der Automarkt wird in China mittlerweile komplett umgekrempelt.
Es ist ja nicht nur der Automarkt, Fernseher, Multimedia, Autos, alles.
Also Technik aus China ist ja Wahnsinn. Meine Osmo Action 5, mit der ich auch gerade aufnehme, es ist total crazy, was die für wenig Geld auf den Markt ballern. Ja. Ne? Das ist absolut insane und dieses Szenario, was du gerade gesagt hast, könnte sogar durchaus passieren. So, weißt du, PS5 Performance zum halben Preis. Da will, und wenn sie dann natürlich dann den Third-Party-Support bekommen und eigene Sachen. Und vor allen Dingen, wenn sie sich erstmal, was passieren wird, das wird erstmal in Asien groß sein. Und es bräuchte eine ganze Weile, bis das zu uns rüberschwappt, aber.
Glaube ich nämlich auch. So Amerika und so, die sind dann noch mal kritischer und das
wird natürlich. Die verbieten das denn noch und so. Und dann, yes. wir müssen, Apple muss das kaufen, sonst darf das ja nicht produzieren. Und
letztendlich werden wir als Gamer draufschauen und gucken, was gibt's denn für geile Games. Natürlich, ne? Vielleicht dann nur auf der China-Konsole.
Und dann kommt Black Myth Wukong 2 exklusiv auf dieser Konsole.
Ich will einfach nur sehen, was passiert, wenn einfach mal jemand kommt, der sagt, okay, ich will jetzt mal wieder richtig mitmischen. Und wie auch die anderen dann dadurch halt irgendwie aufgestachelt werden, ne?
Let's go Sega!
Habe ich auch dran gedacht, zum Sega Dreamcast 2. Ja, die letzte Frage kommt von Julian, die lautet, werdet ihr in der Öffentlichkeit öfters erkannt und angesprochen?
Es geht. Letztens war ich am Bahnhof und stand da kam tatsächlich mal jemand wieder und hat mal kurz Hallo gesagt und hey, dich kenne ich doch und so. Ich 2-3 Mal im Jahr vielleicht oder so. Also ich kann mich relativ neutral durch mein Leben leben. Das ist schon
Ja. Ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass einer von uns jetzt so die ganze Zeit gar nicht mehr irgendwie
hinkt. Naja, auf der Retro-Börse ist natürlich was anderes, wenn man in unseren Zieren rumläuft oder so, ne, aber.
Ja, gut, aber auch zum Beispiel in Videospielgeschäften. Also ich war jetzt wieder in Holland zum Beispiel und immer wenn ich da bin, läuft irgendein Zuschauer da rum, der dann sagt, yo, ich bin nur wegen deinem Video hier. Das passiert dann schon mal. In Mediamarkt wird man hier und da mal erkannt, tatsächlich. Ich hatte jetzt eine komische Situation. Ich war auf dem Geburtstag meiner Nichte und dort war dann auch der Schwager meiner Schwester und der hat erzählt, dass er mit seiner Frau jetzt vor einem Monat oder so auf einer Hochzeit waren und da einer wohl irgendwie angefangen hat am Nachbarstisch über Videospiele zu sprechen und dass der die Videos von Spielwelten so geil findet und dann sagte der Bruder von meinem Schwager dann, yo, ich kenne den, das ist nämlich, der ist verwandt mit mir, dann war der total euphorisch und hatte gefragt, ob ich ein Spiel signieren würde oder so. Total verrückt.
Ja, witzig.
Aber das kommt echt nicht oft vor, ein paar Mal im Jahr.
Ja, gut, ich bin mal gespannt. Ich bin nächste Woche auf der Westvision in Duisburg. Das ist so eine Digitalmesse. Da habe ich mich als Controller-Poesie angemeldet zum Networken. Ich bin mal gespannt, ob da jemand sagt, hey, das ist doch der Jansel. Ja, kommt vorbei. Also Westvision ist umsonst.
Ich hatte neulich eine Situation, wir waren auf einem auf einer Karnevalsfeier und es war eine Kinderfaschingsfeier und da waren noch viele Kinder und so und dann hat meine Tochter mir später erzählt und ihre Freundin, dass mich Kinder erkannt haben und die haben gesagt, dass ich immer so dumme Scheiße habe.
Geil.
Aber wie werde ich das jetzt glauben können, weiß ich jetzt auch nicht.
Naja. Okay.
Ja, das war's mit den Fragen. Ich habe keine Fragen.
Okay. Ich hätte noch was vorbereitet, falls ihr noch ein paar Minuten Lust habt. Ein kleines Quiz für euch im Stile vom letzten Mal. Wir haben ja da ein Rüdibert-Quiz gespielt, wo ein Zuschauer uns ein Quiz gestellt hat und Matthias uns das so schön vorgetragen hat, wo wir die Spielverkäufe von Ubisoft-Spielen ranken sollten.
Das habe ich selber gemacht. Welcher Zuschauer? Von wem redest du? Das war ich.
Da bist du nicht. Oh.
Das habe ich selber was vorbereitet.
Habe ich jetzt auch was vorbereitet. Und ein kleines Spiel, was ich schon ewig mal spielen wollte in einem Video.
Soll ich da auch hier so eine Top 10 machen? Oder?
Heute für.
Soll ich so eine Top 10 machen?
Kannst du machen. Es geht um das große Call of Duty Teilraten. Wir fangen an im Jahr 2003 mit dem ersten Teil. Mhm. Und danach sagt ihr abwechselnd den nächstfolgenden Main-Eintrag im Call of Duty-Franchise. Bis zum heutigen Jahr. Schafft ihr das beide zusammen oder schafft ihr das nicht? Wer fliegt zuerst raus? Es ist ein großes Franchise, man könnte einiges kennen. Wir machen nicht, wenn bei Call of Duty 1 jetzt aus dem Jahr 2003, da gibt's ja noch die Konsolenableger United Offensive und Finest Hour. Wir brauchen nur das erste, ne? Call of Duty 1, also 2003, Call of Duty, das gebe ich euch. Danach müsstet ihr mit dem nächsten Teil kommen, der 2005 erschienen ist.
Ja, Call of Duty 2.
Richtig. Andi, 2006?
Call of Duty 3.
Richtig. Matthias. 2007.
Call of Duty 4 Modern Warfare.
Richtig. Andy, 2008.
Warte, ich muss hier gerade mal mitschreiben.
Ja.
Das müsste World at War gewesen sein.
Das ist absolut richtig. 2008 war World at War. 2009, Matthias.
Warte, nach World at War erschien.
Mhm. 2009.
Moment. Ich darf jetzt nicht, ist es nicht das, entweder ist es das oder das. Warte mal ganz kurz, ich muss kurz überlegen.
Also du kannst auf jeden Fall schon mal noch World at War eintragen.
Das müsste eigentlich schon, mein Gott, ich krieg's hier gar nicht hin. Es müsste eigentlich Modern Warfare 2 sein.
Das ist absolut richtig. 2009 gab es Modern Warfare 2. 2010, Andy, was folgte? Richtig, wie aus der Pistole geschossen. 2011, Matthias.
Dann muss es Modern Warfare 3 gewesen sein.
Auch das ist richtig.
So, jetzt wird's kompliziert.
Jetzt wird's spannend. 2012, was kam nach Modern Warfare 3?
Es müsste Advanced Warfare gewesen sein, kann das sein?
Nein, es ist leider falsch.
Andi hat sein erstes.
Es war Black Ops 2, richtig. Matthias.
Wollte ich natürlich auch sagen.
2013.
Sind wir jetzt gerade nach Black Ops 2, das ist 2013 dann?
Ja. Irgendwie? Ja. Das schaffst du. Denk an die neuen Konsolen.
Ja, das ist Ghost.
Richtig. Dann kommt ihr, und jetzt wird's richtig eklig, 2014.
Aber dann müsste das doch Advanced Warfare gewesen sein.
Richtig, das ist Advanced Warfare gewesen, 2014. 2015.
Das muss Infinity Ward gewesen sein.
Infinity Ward ist der Entwickler. Der
Entwickler. wie hieß denn das Spiel? Fuck.
Ja,
auch im Weltraumspiel, nach Advanced Warfare.
Vielleicht sind Infinity Ward, was anderes.
Infinity Warfare? Ne?
Andi, willst du helfen? Kannst du helfen?
2015 müsste das gewesen sein jetzt, ne?
Wir sind 2015, ja.
Ist dann nicht das Black Ops 3 rausgekommen?
Yes, Black Ops 3 ist es. Du darfst auch gleich später. Du darfst auch weitermachen mit 2016.
So, und da gab's, glaube ich, Infinite Warfare.
Richtig, so, auch das ist richtig, ne? Genau. Yes, so war das. Das ist so ein bisschen, Advanced Warfare und Infinite Warfare kann ich nicht unterscheiden.
Ich kann das nur unterscheiden, weil bei Advanced Warfare war Kevin Spacey der Antagonist und der hat so geil performt, dass die bei Infinite Warfare den nächsten gut bezahlten Schauspieler geholt haben, und das war Kit Harington, und der hat dann nicht so geil performt.
Stimmt.
Aber 2017 gab es keinen berühmten Schauspieler.
Wo ist denn jetzt Ghost ein? Ach so, Ghost haben wir schon gehabt. Okay, dann kam Call of Duty Black Ops 4.
Nein, 2017. Andi, kannst du helfen?
Warte, was kam noch? Infinite Warfare?
Also, ich vielleicht mal die Hilfe. Es waren relativ viele moderne Shooter, waren gerade.
Ach, da war World War One, oder wie das Ding hieß, ne? Oder World War Two, so.
Ja, es war World War Two, richtig, ja, okay. Genau. World War Two, was?
Battlefield 1 und World War 2, so war das, genau.
Genau. 2018 folgte dann.
Ist es das dann Black Ops 4?
Richtig.
Okay.
Jetzt wird's richtig spaßig, 2019.
Jetzt kommt, das ist Modern Warfare 1 Reboot.
Ja, es kommt wieder es heißt original auch wie das andere Modern Warfare. Ja,
ohne das 4 im Namen.
Ohne das 4 im Namen, ja, genau. Und danach folgte 2020 mit dem Launch der neuen Konsolen wieder.
Das war Cold War, ne?
Richtig. War das? Call of Duty Black Ops Cold War.
Genau.
2021.
Müsste da nicht dann Modern Warfare rausgekommen sein? Weil das, die haben sich doch abgewechselt, oder nicht?
Matthias, kannst du helfen?
Oh, okay.
Nach Cold War, der zweite auf der neuen Konsolengeneration.
Warte mal. Welchen hab ich jetzt verpasst? Bei Black Ops haben wir ja gerade gehabt mit Cold War. Mhm. Oder Warfare ist es nicht. Was gab's denn noch dazwischen für einen Teil? Boah, ich muss sagen, ich weiß das jetzt gerade nicht mehr.
Es war wieder ein bisschen älterer Teil, also es ging wieder zurück in den Zweiten Weltkrieg.
Nach World War II gab es noch eins mit dem Zweiten Weltkrieg.
Mhm. Ich bin gerade auch ein bisschen perplex, ich weiß gerade nicht mehr. Was entgleitet man da?
Ja, Vanguard wahrscheinlich, ne?
Richtig, es war Call of Duty Vanguard.
Komplett vergessen. Für mich ist das eigentlich dasselbe Spiel.
Okay.
Das war sogar ganz geil.
Mich hat's enttäuscht damals. Ich war nach dem Black Ops, fand ich richtig gut. Da fand ich Dings nicht mehr so.
Aber dann kommt Modern Warfare 2.
Dann kam Modern Warfare 2, ja. Jetzt wird's ein bisschen leichter. 2022 kam Modern Warfare 2. 2023 kam
Modern Warfare 3.
Richtig. 2024, Andi?
Das neue Black Ops.
Welcher Teil?
Ja, welcher Teil? Keine Ahnung.
5.
Ja, 5. Aber wie hieß der?
Ja, das ist eine gute Frage.
Zählt mal eure Black Ops. Erlaubt es.
Nicht Cold War, sondern Scheiße.
Ich weiß den Untertitel jetzt nicht mehr.
Zählt einfach die fucking Black Ops, dann habt ihr das.
Wie Black Ops 5.
Zählt die Black Ops. Wie viele gab's davor schon?
Gab's 5. Das heißt, nein, das wäre dann Black Ops 6 oder was?
Ja, es ist Black Ops 6.
Aber hatte der nicht Untertitel? Der hatte doch.
Nein, der hieß halt.
Ich habe hier Black Ops vergessen, deswegen hab ich das ist ja Black Ops hier so.
Ja. Und dann Black dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, kam der letzte aktuelle 22. Mainline-Teil.
Ich war mir sicher, dass Black Ops 6. einen Untertitel hatte. Irgendwie sowas so in die Richtung von Cold War.
Nee. Nicht einfach Black Ops 6. Nee.
Und der letzte ist Black Ops 7 gewesen, oder was?
Richtig.
Ja, vor allem bei den alten Spielen waren wir eigentlich schon ganz gut dabei, weil das sind die, die mir im Kopf geblieben sind, weil ich die damals so aktiv gespielt habe. Aber jetzt
also spätestens...
Neuen, boah, das verflechtet sich alles in einen Gemisch.
Bei Ghost ging's los, wo ich dann schon so am Straucheln war. Da habe ich nicht mehr so genau gewusst. Ich dachte, das kommt später als das zum Beispiel.
Ja, Black Ops 2 einzusortieren finde ich auch nicht ganz leicht. Wann kam Black Ops 2? Ne? Und der Unterschied zwischen Advanced Warfare und Infinite Warfare, boah. Schwer.
Für mich ist das so in Phasen. So, die Phase hier oben war so, ja, Black Ops ist ganz cool. Die Phase ist, boah, Call of Duty ist ja richtig geil. Dann kam die Phase so, boah, zu viel Zukunftsscheiße. Dann kam die Phase, ey, die geht zurück in den Ding. Jetzt kommen die Remakes. Und hier ist es schon alles scheißegal.
Ja, ja, genau. Ja, ihr habt es aber trotzdem hingekriegt mit ein, zwei Hilfen. Aber schöner Rüdibert hier von mir. Dementsprechend sind wir jetzt auch durch. Ich gehe jetzt Resident Evil 8.
Den VR natürlich.
Den VR.
Das wär's jetzt, ne? Okay, dann war das mal wieder eine fantastische Folge mit einigen News, ein bisschen was so zwischendurch und ein paar ganz interessante Themen. Ihr habt die Aufforderung, uns auch gerne eure Meinung zu den einzelnen Sachen zu schreiben. Egal ob auf Spotify oder YouTube beispielsweise, weil ja auch die YouTube-Folgen jetzt hoffentlich zeitnah rauskommen. Und das ist auch
uns. Ich hause gleich raus mit Sonntag.
Wenn ihr Bock habt, dann geht auch direkt da drauf. Da habt ihr noch mal ein bisschen auch die Listen, ist halbwegs unprofessionell, aber zumindest habt ihr was zu sehen. Gerne könnt ihr uns auch weiter unterstützen. Entweder ihr bewertet uns bei Spotify, bei Apple, bei YouTube, einen Daumen nach oben ist natürlich auch sehr, sehr gern gesehen.
Oder ein Abo.
Würde uns sehr freuen. Ein Abo natürlich. Aber was auch richtig cool ist, wenn ihr sagt, hey, den Podcast finde ich so toll, da würde ich gerne auch mal ein bisschen mehr da lassen, dann könnt ihr uns auf Patreon besuchen. Geht einfach auf controller.easy.de. Da findet ihr alle Links, die wichtig sind, unter anderem, um uns zu unterstützen. Und da kriegt ihr auch noch Bonusfolgen. Da kommt jetzt auch bald wieder eine, die ich, glaube ich, vorbereiten muss. Für ein neues oder ein altes Spiel.
Ich darf, genau.
Und wir haben auch da ganz besondere Patronen, die wir jetzt hiermit namentlich erwähnen möchten. Stefan Walker, Danny Boone, André Gladrow, Schalitta, Kratzerak, Acid Burn, Bömmel, Striker, Emter BLN, Freddy Smalls, Danilo, Captain Tainman, Mr. T, Wundenmann, Maggie to Go, King the Crash, Schmuddel, Steckbert, Gelrit, Sworn, Max Rage, Pasky 90, Goldstyle, Manuel Speck, Ninja Nina, Squall, Robert Schulz, Stefan, Roboto Ultimo, Hennes Sun, Stolti, Potts, Mason, Marvin Meyer, Sobelinchen, ein Typ namens Julian, Sam und Robert Müller. Für YouTuber, die das jetzt hier gerade gucken, wahrscheinlich ist gerade eine sehr cringige Stelle für alle anderen. Ihr habt jetzt wunderbare Menschen am Namen gehört. Und damit verabschieden wir uns. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Macht's gut.
Tschüss.
Es sei denn, es kommt jetzt irgendwie wieder eine Breaking News, als würde ich
Nintendo Direct wahrscheinlich morgen oder so.
Ja, ja.
Quatsch, scheiße. Macht's gut. Ciao.
Ciao.